Wenn wir heute darüber nachdenken, was es hieß, für Gottes Sohn auf diesem Weg durchzuhalten, dann ist mir bei der Vorbereitung eins ganz neu deutlich geworden. Wir versuchen dem, der sich auf dem Weg des Verabschiedens befindet, es so friedvoll wie möglich zu machen. Keine laute Musik. Es werden eventuell Kerzen angezündet. Wir haben spezielle Hospize mittlerweile, wo der Mensch in seiner Würde so begleitet werden darf und soll, wo sich Leute, vor allen Dingen auch Ehrenamtliche, stark engagieren, damit dieser Übergang und dieses Abschiednehmen möglichst friedvoll sein darf. Wir haben Palliativstationen, dass wir sagen, da wo es in den Schmerzbereich geht, da ist es doch wenigstens das, was wir tun können, medizinisch Abhilfe zu leisten, dass die Schmerzen die Frau oder den Mann nicht überkommen. Hospize, wo auch darauf geachtet wird, was möchte der Mensch auf seiner letzten Strecke, was tut ihm gut? Man überlegt, wer kann begleiten, wer hat die Empathie, wer hat das Empfinden, die oder den zu begleiten. Ob es ein kleiner Mensch ist, ein junger Mensch, vielleicht sogar ein Kleinkind oder ein alt gewordener Mensch. Alles wird hineingelegt in dieses Geschehen. Hier ist es total anders. Das Jesus-Sterben, das eröffnet ein anderes Bild. Und ich möchte fast sagen, es eröffnet ein notwendiges Bild. Eine Wirklichkeit, eine Fratze des menschlichen Tuns um ihn herum, die ihm eine Ruhe oder einen Frieden mit allen Möglichkeiten, die da sind, verbauen soll. Eine Sammlung von allen möglichen Menschen, die da sich eingefunden haben, die davor schon geschrien haben, wir haben es gehört, die davor schon gekläfft haben, die davor schon ereifert waren, die davor überzeugt etwas taten. Und jetzt um das Kreuz herum, bis auf einige wenige, sie öffnen weiter Geschrei, Lärm, Hohn, Spott. Es sind die Nägelschläge zu hören. Jesus ist die ganze Zeit bei wachem Verstand. Und anders als im Garten Gethsemane, wo er wir haben es letzten Sonntag vernommen, wo er eine Schwäche zeigte, die seine Solidarität mit uns in größter Weise darstellte und zeigte in Gefühlen, im Schmerz, im Ringen, im Schreien, im Weinen. Hier eine Haltung der Klarheit, der Eindeutigkeit und der Entscheidung im Sehen auf dem Vater, will ich willentlich die Menschen, die Menschlichkeit wieder zurückgeben, die vom liebenden Vater eigentlich von Anfang an gedacht war. Wie ist das, wenn man das Wort hört, was im Johannesevangelium steht, im 19. Kapitel und dort im 30. Vers, da sagt Jesus laut, es ist vollbracht. Wie spiegelt sich das angesichts der Menschen, die um ihn sind? Wie formulieren sie selbst, dass es ist vollbracht? Lasst uns einen Moment mal darauf sehen. Fangen wir bei denen an, die es aus beruflichem Grund tun, die Soldaten. Sie tun ihren Dienst. Sie haben eine Routine darin, zu kreuzigen. Es gehörte zum alltäglichen Geschehen in Palästina, in Jerusalem und darüber hinaus. Es gehörte dazu, es gehörte zu ihrem, entschuldigt, dass ich so sage, zu ihrem Handwerk, Hand anzulegen und Menschen an ein Kreuz zu fesseln oder wie hier einen ans Kreuz zu nageln. Sie tun ihren Dienst und sie tun ihn mit einem auch vielleicht auch ein bisschen berauschten Unterwegssein. Denn da ist ja dieser purpurne Mantel, dieser purpurne Stoff, um den sie dann würfeln werden, da dieser Stoff sich nicht gut lösen lässt, denn er hat keine Naht. Er ist in einem Stück. Da tun Leute ihren Dienst. Sie tun ihn und bekommen Sold dafür. Und der Hauptmann und der Vorgesetzte ist zufrieden und sagt, es ist vollbracht. Der Dienst heute ist vollbracht. Und da sind sie würfelnd unter dem Kreuz. Aber da sind die anderen. Die High Society der religiösen Elite, die, die im religiösen Bereich das Sagen haben, die aber darüber hinaus auch tatsächlich im Kalkül es geschafft haben, Religiöses und Politisches so zu verknüpfen und zu verbinden, dass daraus ein Machtapparat geworden ist. Sie sind zugegen. Sie sind zugegen und erleben, wie die Soldaten, die Schlächter, in Ausführung ihres Berufes sich ihre Hände in einem Kübel mit Wasser das Blut abwaschen. Und sie sind hochgradig zufrieden. Sie sind nicht ferngeblieben. Sie sind da, obwohl sie eigentlich das Passafest vorbereiten müssten. Sie sind da, weil sie es sich nicht nehmen lassen wollen, diese Spitzenvertreter des Volkes. Sie wollen das Schauspiel sehen. Sie wollen sehen, dass der, der doch sagt, er ist der Freund der Kinder und der Sünder, der Kranken und der Dämonisierten, er, der sagt, er lebt, was er glaubt, die ihn erlebt haben als dem, der sie darauf aufmerksam machte, dass das, was sie lebten, nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott will, was Gott geboten hat und was Gott Leben schenkend geben möchte. Und deswegen haben sie diesen Beschluss gefasst, dieser eine muss weg. Besser als das ganze Volk nimmt Schaden. Dieser eine muss weg. Und so bauen sie etwas zusammen. Sie bauen es zusammen aus Schriftworten, aus Erkenntnis des alttestamentlichen Schriftwortes. Nicht dumm, sondern klug und raffiniert, aber mit Kalkül. Und heimtückisch. Dieses Wort habe ich letzten Sonntag schon gebraucht. Ich finde es großartig, weil es das beschreibt und auf den Punkt bringt. Mit Heimtücke sind sie am Werk und sie sind unterm Kreuz und da hängt er und sie tun sogar ihren Mund auf und meinten, wenn du es bist, der Sohn Gottes ist, dann komm doch herunter. Zeig uns deine Macht. Sie sind zufrieden, er hängt, er bleibt hängen. Und er sagt nicht viel. Und sie sagen so in sich hinein, so kann ich es mir vorstellen, wir sind ans Ziel gekommen. Es ist vollbracht. Da ist der Statthalter, der diesem Überreden zum Opfer gefallen ist, aber der auch Täter geworden ist. Wie schnell wechseln sich die Seiten, wie schnell ist man Anwalt und wie schnell, wenn der Strick sich zubindet, wie schnell ist dann die Situation da, dass man dann plötzlich sagt, dann lebe ich doch den faulen Kompromiss um meiner Macht wegen. Ich möchte ja nicht, dass der Kaiser in irgendeiner Weise betrübt wird und ich als Statthalter Schwierigkeiten bekomme. All das sind Leute, die da sind. Da sind aber auch noch andere. Da sind Frauen, die voller Leid sind, voller Schmerz. Die Mutter Jesu und andere. Und den Jesus in besonderer Weise lieb hat, den einen Jünger, der im Johannesevangelium ja bezeugte, was er gesehen hat, was er sehen musste, was er gefühlt hat, was er durchweint hat und durchlitten hat, er ist auch dabei und hat in der Zwischenzeit erlebt, wie wach Jesus ihm sagt, dies ist nun deine Mutter, Maria, die meine war, sie ist jetzt deine Mutter. Und siehe, Maria, meine Mutter, hier ist der, der jetzt dein Sohn ist. Sie stehen da und ihr könnt es euch vorstellen. Wenn die Schmerzen so arg sind, wenn der Schmerz so da ist, wenn du weißt, es ist nur der Tod, Rettung, so können wir doch nur drauf sehen als Menschen, dann ist es doch so, dass man sagt, es ist vollbracht, wenn ihr die Augen schließen darf. Wisst ihr was? Man kann sich ganz lange daran aufhalten, aber es trifft nicht den Kern des Geschehens. Es ist alles Beiwerk. Und das ist das, was mir neu wichtig geworden ist für den Karfreitag. Der Karfreitag macht mir neu deutlich, wie schnell sind unsere Sichten, unsere Gefühle, unsere Gedanken, mein Ich, hier und da auch unser. Das, was im Fokus bleibt. Im Fokus für Jesus steht, dass er sieht, was passiert und diese Welt aus den Angeln hebt und sie danach nicht mehr die gleiche ist. Wie es im Lukas-Evangelium steht, da wird es gesagt von ihm, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Oder im Markus-Evangelium, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist im wachen Fokus für Jesus, weil er uns, weil er dich und mich sieht. Weil er sieht, dass wir in gleicher Münze oder in gleicher Weise, nicht so dolle, aber genau da vorkommen, wo die anderen auch vorgekommen sind, die ich beschrieben habe. Also in dem Tun der Schuld, in dem Tun des Sünderseins. Dass wir Dinge tun, die Gott nicht die Ehre geben. Und in diesem Erleben, in diesem Hören, spricht er diese Worte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist und warum lässt du mich jetzt hier allein? Warum musste Gott das tun? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil alles das, was ich vorhin erwähnte, alles auf ihn gefallen ist. Alle Schuld und alle Sünde, alle Verzweiflung, alle Angst, alle Sorge ist auf ihn gefallen, auf ihn geschmissen worden. Und er hat alles aufgenommen. In diesem Moment am Kreuz ist alles in ihm drin. Der ganze Schund der Welt, der ganze Dreck, alles Bestialische, alles Furchtbare, alles Morden, alles das, was zu unserer Existenz auf dieser Welt gehört und worunter wir leiden und wo wir manchmal mit dran beteiligt sind. All das hat er auf sich, in sich genommen. Und da kann Gott nicht anders, als sich von ihm zu entfernen. So zu entfernen, dass er ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das führt dazu, dass er nachher sagen kann, Vater, es ist vollbracht. Dieses Geschehen heute Morgen wünsche ich dir und mir neu wahrzunehmen. Neu zu verstehen, dass er es ist, der alles auf sich genommen hat, bleibend. Und das ist der Grund, wieso keiner von uns aus seiner Kraft versuchen muss, Gott zu gefallen oder Gott nachzufolgen. Sondern er allein ist es, die Quelle. Er allein ist es, der uns diesen Sieg erkauft hat am Kreuz. Er alleine ist es, der sagen kann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich danke Gott, dass auch das ausgesprochen wird in Jesus. Ich danke, dass er ausspricht, auch das, was ich nicht begreife und doch Schlechtes tue. Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch diese Seite, neben der bewussten Seite, wo wir Dinge tun oder getan haben, die nicht gut sind. Wo wir wissen, das hat nicht Gott die Ehre gegeben, das hat die Gemeinschaft zu ihm wirklich brechen lassen. Ist es auch das andere, das jeder von uns auch kennt. Wo du von Gott an die Hand genommen wirst und er zeigt dir plötzlich etwas auf, wo du sagst, mein Gott, ich habe nie gedacht, ich hätte nie gedacht, dass ich das tatsächlich so getan habe, dass du es so siehst. Jemand zu haben, der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist Erlösung. Ist Erlösung im Vollsinne. Also Vergebung für das, was du bewusst getan hast, was ich bewusst getan habe. Da, wo ich sage, Herr Jesus Christus, bitte, nimm mir meine Schuld. Es geht nicht um eine billige Gnade am Kreuz. Es geht nicht um eine billige Vorführung. Es geht nicht um Unterhaltung. Es geht um die Wirklichkeit, dass tatsächlich meine Schuld, wenn ich sie vor Gott lege und das Kreuz lege, dass ich wissen darf, dass er sagt vom Kreuz, deswegen hänge ich hier. Deswegen leide ich hier, damit ich dir sagen kann, alles das habe ich auf mich genommen. Es sei dir vergeben. Aber auch das andere, das, was du im Moment gar nicht abrufen kannst, wo du vielleicht in einer Volksschar unterwegs bist, wo du in einer Gruppe unterwegs bist, wo du Dinge tust, wo du mitgehst, wo du vielleicht gar nicht groß etwas dazu sagst, aber wo du mitgehst und damit dich mit zu Mittätern machst. Da sage ich dir, auch das habe ich dem Vater gebeten, dir zu vergeben. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Herr, der nicht nur das Sichtbare, für mich Nachvollziehbare anpackt, für mich nimmt und mit ans Kreuz nimmt, sondern auch das Verborgene, das mir manchmal sogar im Moment Verborgene, wo ich gar nicht sagen würde, ich tue doch was Falsches. Und doch sieht er darüber hinaus und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ruft aus, es ist vollbracht, es ist vollendet. Das heißt, der ohne Sünde unterwegs gewesen ist, der ohne Sünde unterwegs gewesen ist und doch mit den Sünderinnen und Sündern Gemeinschaft hatte, er ist es, der tatsächlich diese Brücke zum Vater baut, die nie wieder einstürzen wird. Was für ein Gott! Was für ein Gott! Was für ein Geschenk! Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts. Und wenn du zukünftig, wenn ich zukünftig Zweifel daran habe, weil die Lage so ist, wie sie ist, dann lade ich dich ein, schau aufs Kreuz. Da ist der Mann, der Sohn Gottes ist, des Lebendigen, der sagt, ich habe für dich bezahlt. Ich habe den Preis bezahlt und nicht nur für dich, sondern auch für die, die mit dir unterwegs sind. Für das Bewusste und Unbewusste. Bleib in meiner Nähe. Führe mich in deinem Munde. Sei mit mir so in Gemeinschaft, dass du in meinem Wort merkst, es ist Speise für mich. Es ist nicht anstrengend, sondern es ist Kraftquelle. Und gib dem Heiligen Geist Raum. Und du wirst merken, dass dir immer mehr aufgeschlossen wird über dein Leben. Und du kannst loslassen. Du kannst Verstockung loslassen. Gleichgültigkeit. Du verlierst die Schläfrigkeit und merkst plötzlich, dass du in einen neuen Morgen geführt wirst, weil dein Glaube eine neue Stärkung erfährt. Du merkst, da ist viel mehr. Da wartet viel mehr auf mich. Und es fällt dir immer leichter abzulegen, was den Egoismus beflügelt oder anderes. So eröffnet sich, nachdem er das gesagt hat, es ist vollbracht, eine Finsternis. Finsternis und Chaos. Es erinnert mich an das, was Gott vorgefunden hat, bevor er sich dieser Welt annahm. Tohuwabohu. Tohuwabohu. Und er ordnete es damals. Und er ordnet es bleibend neu für uns. In jedem "Es ist vollbracht" verschied er. Und es fand statt die Umwandlung. Welch eine Großzügigkeit. Der Vorhang im Tempel zerriss und der Zugang zum Vater ist gegeben. Halleluja, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert. Amen.